Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und wir haben uns heute einen illustren Gast eingeladen. Und zwar darf ich herzlich begrüßen Lars Kolan vom Deutschen Spendenrat. Herzlich willkommen, Herr Kolan.
Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann.
Ja, wir freuen uns sehr, zumal Sie ja auch eine relativ ungewöhnliche Vita haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann waren Sie bis vor kurzem, hätte ich beinahe gesagt, aber bevor Sie zumindest gewechselt sind zum Deutschen Spendenrat, noch Bürgermeister. Und zwar im schönen Spreewald, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
Genau, da bin ich groß geworden und da wohne ich auch. Und ja, dann hatte es sich dann 2015 so ergeben, dass ein Bürgermeister gesucht wurde und die Bürger waren der Meinung, ich soll es machen. Ja. Und dann habe ich 7 Jahre dem Bürgermeister gegeben, ja.
Aber dann sind Sie gewechselt, ne? Vom
genau.
Bürgermeister in die Gemeinnützigkeit.
Ja.
War da ein bisschen Verdruss dabei oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also wenn man dann googelt, würde man auch finden, warum man dann gegangen ist. Also wenn die Zusammenarbeit mit Stadtverordneten dann an Grenzen stößt, dann muss man vielleicht auch sagen, jeder sollte seiner Wege gehen und im Sinne der Stadt dann auch den Platz freimachen. Und in der Arbeit oder bei der Arbeit in Lübben habe ich natürlich auch Menschen kennengelernt, so auch den jetzigen Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates in einer Funktion. Und der sagte dann irgendwann oder rief irgendwann an und fragte mich, ob ich denn freie Kapazitäten hätte. Und dann haben wir uns über den Deutschen Spendenrat unterhalten und die Dinge, die da vollzogen werden. Und das passte auch zu dem Beruf, den ich vorher inne hatte. Da war ich nämlich Finanzbeamter und Steuerfahnder.
Ja, das passt in der Tat, Andreas, oder? Steuerfahnder.
Was ist das für eine Karriere? Steuerberater, Bürgermeister in Lübben im Spreewald, den ganzen Tag mit dem Boot unterwegs sein, das ist großartig. Genau. Aber kannten Sie vorher den Deutschen Spendenrat schon, als die Anfrage kam?
Nein, also ich glaube, so ehrlich können wir alle sein, wenn man, wer das erste Mal vom Deutschen Spendenrat hört, oder andersrum, sehr spät hört man das erste Mal vom Deutschen Spendenrat und das ist natürlich unsere Aufgabe, das zu ändern. Gemeinsam mit Herrn Wolf, mit dem Geschäftsführer, sind wir da angetreten, 21, und möchten das gerne, verbessern. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, sonst hätten Sie mich ja auch nicht angesprochen wahrscheinlich.
Na gut, Herr Kolan, ist natürlich so, in unserer Branche oder in der Fundraising-Branche, in der wir uns bewegen, da ist natürlich die Bilanz des Helfens eine absolut feste Größe. Und dann kommt man natürlich unweigerlich auch zum Spendenrat. Aber ich will ja nicht verhehlen, es gibt auch noch andere Untersuchungen, zum Beispiel den deutschen bzw. den Spendenmonitor im Auftrag des Fundraising, des Deutschen Fundraising-Verbandes. Ist das für Sie ein Problem oder sagen Sie, Konkurrenz belebt das Geschäft?
So würde ich sehen. Also es gibt ja auch noch das Deutsche Zentralinstitut, die ja ähnlich unterwegs sind mit ihrem Spendenalmanach. Und von daher, ich finde dann immer, es ergänzt sich alles. Es hilft denjenigen, die Spenden sammeln und es hilft denjenigen, die Spenden geben, hinsichtlich der Transparenz und der Abbildung dessen, was jeder macht und der Kontrolle darüber. Und deshalb denke ich, jeder hat seine Daseinsberechtigung und ich verstehe das immer als ganz gesunde Konkurrenz. Wenn es den einen nicht gäbe, müsste man ihn immer erfinden. Also von daher. Ja, alles gut.
Wobei für mich immer so vom Gedanken, von der Gedankenwelt das so war, dass der Deutsche Spendenrat eine Initiative war oder ist, die von Organisationen gegründet wurde, während ja zum Beispiel das DZI ja eben anders gegründet wurde, beziehungsweise der Spendenmonitor, den der Jörg gerade erwähnt hat, ja etwas aus der Marktforschung heraus
genau. War. Genau, das ist richtig. Also wir sind ja ein Mitgliederverein, nicht? Also wir sind inzwischen mehr als 70 Mitglieder und so verstehen wir uns auch als Mitgliederverein. Das heißt, wir beraten unsere Mitglieder, wir zertifizieren unsere Mitglieder und passen auf die auf und sind für sie Ansprechpartner in rechtlichen Dingen.
Nun ist ja so, dass Sie mit der Bilanz des Helfens, mit der Umfrage natürlich Öffentlichkeit kriegen und natürlich setzt man sich dann auch immer mal wieder mit der Methodik auseinander. Da gibt's dann beim Spendenmonitor Leute, die sagen, ja, wir haben diesmal was ganz Neues und wir machen's anders. Ich will jetzt hier nicht in die Feinheiten gehen. Wir haben auch immer mal wieder Jan Borcherding und Tom Neukirchen zu Gast. Aber eine Sache ist mir doch tatsächlich aufgefallen, als jemand, der nicht in dieser Befragungsmaterie so tief drin steckt. Dieses Jahr Jahr hat zumindest beim Spendenmonitor ist auch eine Auswertung der parteipolitischen Zugehörigkeit der Spender gegeben. Hat es, glaube ich, sogar bis in den Spiegel geschafft. Wie sehen Sie das? Sind Sie da neidisch, dass Sie nicht drauf gekommen sind? Oder haben Sie das auch gemacht? Man hat es nur nicht gelesen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, man muss ja mal gucken, wie diese Bilanz des Helfens seit 2005 dann so entstanden ist und sich entwickelt hat. Und dann war es eigentlich so, dass man diesen parteipolitischen Ansatz nie verfolgt hat und man versucht auch immer relativ gleichmäßig Zahlen abzubilden, die man 2005 erhoben hat, die kann man auch in 2013 oder 2023 finden. Was es gibt, sind immer so Sonderfragestellungen, ich sag mal so rund um Asyl zuletzt oder um die Ukraine oder so. Da gibt es dann gesonderte Fragestellungen zur Flüchtlingsthematik oder so oder zum Ahrtal. Die werden so eingestreut. Man könnte das durchaus mal machen, aber Sie wissen ja auch, wir kaufen uns diese Statistik ja auch ein oder diese Auswertung der Statistik von der GfK oder vom Consumer Panel Deutschland, GfK, GmbH. Und von daher ist dann auch jede Frage mehr auch eine Kostenfrage, muss man einfach so sagen. Und ich sag mal, unsere Nutzer und diejenigen, die die Bilanz des Helfens kennen, vermissen ja diese politischen Betrachtungen nicht. Was wir neu haben, ist in diesem Jahr, wir haben mal geschaut, weil die Fragestellungen immer wieder kommen, wie sieht's denn regional aus? Also das ist eine neue Betrachtung, wo wir gesagt haben, das ist für uns mal wichtig, einfach zu sehen, wie unterschiedlich im Bundesgebiet ja das Spenden oder das Geben organisiert ist.
Was fanden Sie da besonders spannend? Was konnte man da ablesen?
Naja, man hat ja immer so Grundannahmen, wo die meisten Spender herkommen und wo das meiste gespendet wird und wie sich Spendenverhalten entwickelt. Und irgendwie hat man immer dieses Gefühl von Nord-Süd-Gefälle. Das wird zum Teil bestätigt, aber auch nicht vollends, wenn man sich die Zahlen für Nordrhein-Westfalen anschaut zum Beispiel, die dieses Jahr wirklich hervorragende Zahlen oder ganz hervorragend gespendet haben. Gegen den Trend haben die sogar noch was dazugelegt. Sie wissen, in 21 und 22 gab es ja das Ahrtal als schwere medial nachgehaltene Katastrophe und dann eben die Flüchtlingsgeschichte aus der Ukraine oder den Ukraine-Krieg und die Unterstützung dafür. Und das waren ja sehr gute Spendenjahre. Nun konnte man annehmen, dass in 22 oder in 23 dann die Zahlen auch runtergehen. Das war auch fast überall so im Bundesgebiet, nur in Nordrhein-Westfalen nicht. Die haben noch eine Schippe oben drauf gelegt, nochmal 5% mehr, im Gegensatz zu Gesamtdeutschland, die ja 12% weniger gespendet haben.
Was glauben Sie, woran das liegt?
Ja, das ist vielschichtig, denke ich. Es ist zum einen natürlich, also dieser Rückgang ist ja dann immer im Vergleich zu diesen Spitzenjahren zu sehen. Und von daher ist es dann normal, dass wir in einem Jahr 23, wo wir nicht so starke Katastrophen verfolgen mussten, dass man da dann einen Rückgang hat. Aber insgesamt denke ich schon, dass die Inflation und die wirtschaftliche Situation, die geopolitische Lage dazu führt, dass die Menschen eine gewisse Sparneigung entwickeln oder verstärken und das Geld zusammenhalten. Ja, und oder dass man auch manche Frage, was kann ich mir noch leisten, auch mal mit einem Nein beantwortet und dann fallen diese freiwilligen Dinge zuerst weg. Also gehe ich nicht mehr essen, gehe ich nicht mehr ins Kino, die Spende, ja, Dinge wie, ich sag mal, die Schulmappe für die Kinder, die kann ich nicht in Frage stellen. Ja, aber solche freiwilligen Sachen fallen dem zum Opfer dann auch.
Aber ganz kurz nochmal, die Frage war ja, warum es dann ausgerechnet in NRW 5% mehr waren.
Ja, da geht dann die Marktforschung los. Also das, okay. Ja, das konnten wir auch nicht, haben wir nicht aus unseren Zahlen sehen können. Wir hatten auch mit der GfK nochmal das Gespräch dazu. Aber das ist jetzt wirklich ein Thema für Marktforscher, die dann da reingehen müssten.
Mhm. Eine Denkaufgabe. Ja. Aber dieses alte Narrativ, dass der Osten schlechter spendet oder weniger spendet als die westlichen Länder, hat sich das bestätigt?
Das ist schon so, aber nicht in dem Maße, auch was den Rückgang angeht. Auch da Berlin, Brandenburg, also eigentlich alle ostdeutschen Länder haben nicht den Rückgang wie die anderen Bundesländer. Und vielleicht, also sie haben auch einen leichteren Anstieg, man kann sich das mal angucken, in den letzten 5 Jahren, zu den 5 Jahren davor. Und sie bleiben auf diesem Niveau, was sie sich so vor 3, 4, 5 Jahren hergestellt haben eigentlich so. Ja,
aber auf dem Niveau bleiben ist ja schon Gewinn.
Genau, ja. Genau. Und insgesamt, die große Misere ist aber an sich der Rückgang der Spenderzahl an sich. Ja, also wir sind 2005 mal mit 34 Millionen Spendern gestartet. Das war das Jahr, als der Tsunami in Südostasien war. Das ist natürlich ein extrem hoher Wert, aber das waren 50% der unserer betrachteten Menschen, also 10 bis 70 plus. Und jetzt sind wir noch bei 17 Millionen, also es hat sich halbiert. Wir sind jetzt noch bei ungefähr 25% der Menschen, die überhaupt spenden, Geld spenden.
Was macht diese Information mit Ihren 70 Mitgliedsorganisationen?
Wir hören immer mal, dass das, was wir feststellen an Zahlen, nicht ganz so durchschlägt in diesen Mitgliedsorganisationen. Sie merken das natürlich auch, aber es ist nicht ganz so. Es kann natürlich so sein, und das hoffen wir, dass der Transparenzgedanke, den wir verfolgen mit unserer Zertifizierung und mit unserem Spendenzertifikat, dazu führt, dass diese Organisationen ganz besonders Bericht erstatten, ganz besonders transparent über ihre Ausgaben und Tätigkeiten berichten und somit auch als glaubwürdiger angesehen werden als diejenigen, die das Siegel vielleicht oder ein Zertifikat nicht haben. Ist ein Mutmaßen, aber insgesamt gilt es eben für unsere Mitglieder, dass man weiterhin diesen Transparenzgedanken eben nach vorne bringt, um einfach auch sichtbarer zu sein und vertrauenswürdiger zu sein, glaubwürdiger zu sein.
Ja, ich glaube, dass Transparenz und Sichtbarkeit hilft, aber vielleicht, Herr Kohlan, liegt es auch daran, dass Sie ja durchaus ein paar Mitgliedsorganisationen haben, die eine sehr hohe Expertise im Fundraising haben und auch eine hohe Einladungsdichte. Also der Jörg Schumacher und ich diskutieren ja auf diesem Kanal häufig über die Frage, was unterscheidet die Organisationen, die steigende Einnahmen haben, von denen, die stagnierende Einnahmen haben. Und unser Ergebnis ist in aller Regel, die, die steigende Einnahmen haben, bleiben eifrig dran und lassen sich nicht von Marktprognosen abschrecken. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Organisation gesprochen, die im letzten Jahr 15% plus hatte, obwohl sie schon ein starkes Jahr davor hatte. Und auch da war es so, dass die auch in diesem letzten Jahr in 23 wussten, es gibt eben diesen Effekt, den Sie ja auch schon als Spendenrat bei der letzten Bilanz des Helfens prognostiziert haben, nämlich Schwinden der Kaufkraft. Und die haben dagegen angesteuert und das hat sich offensichtlich rentiert. Ist das ein Beispiel für Ihre Mitgliedsorganisationen, die noch etwas zurückhaltender sind mit ihren Fundraising-Aktivitäten?
Ist immer die Frage, kann ich es mir leisten und will ich es mir leisten, nicht? Also es gibt ja auch kleinere Mitglieder bei uns, die nicht diese Power haben von den ganz großen, ich sage jetzt mal DRK, Johanniter oder Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Oxfam oder so. Da können die nicht mithalten, aber natürlich versuchen die sich auch was abzugucken und versuchen auf ihrem Niveau dann natürlich zu intensivieren, wenn sie merken, dass es funktioniert oder wenn sie hören, dass es funktioniert.
Nun, in der Tat diskutieren wir immer hin und wieder, wie sich auch das Fundraising verändert. Und so wie Andreas mit Leuten spricht, tue ich das auch. Und ich habe gerade telefoniert mit einer großen Organisation, die das bestätigt haben, was eigentlich meine These war. Also Anlassspenden gehen zurück, Neuspendergewinnung ist schwierig. Und ich sag mal so, wer sich mit Großspenden-Fundraising und auch mit Nachlass-Fundraising nicht so richtig beschäftigt hat oder das in den letzten Jahren nicht kontinuierlich aufgebaut und gepflegt hat, der hat im Grunde das Nachsehen. Ist das ähnlich? Können Sie das aus Ihren Zahlen auch so ein bisschen ablesen?
Naja, wir sehen ja bei den Zahlen nicht genau, wo es herkommt. Also es an, und vor allen Dingen sehen wir ja gerade diese großen Spenden oder diese Testamentsspenden oder ähnliches, die sind ja gar nicht abgebildet. Wir sehen ja nur die Spenden bis 2500 Euro und die sind bei uns enthalten. Wir sehen auch keine Unternehmensspenden oder Spenden an politische Parteien. Von daher ist dieser Blick in die Glaskugel dahinter so ein bisschen begrenzt. Also wir haben die Zahlen, wir können sie auch darstellen, aber wir können dann immer nicht wirklich immer Gründe hervorleiten oder ableiten, warum bestimmte Sachen so sind. Ja.
Nochmal zurück zum Spendenmonitor, ohne Sie ärgern zu wollen, aber da haben wir nämlich das letzte Mal im Podcast Larissa Probst gehabt, die Geschäftsführerin vom Deutschen Fundraising-Kongress, und die hat uns ein bisschen was erzählt über das Ergebnis. Sie werden es, glaube ich, es konnte man gerade nicht hören, aber Sie haben genickt beim Thema, dass es in den Spiegel kam. Die hat sich dazu geäußert, dass die AfD-Anhänger eben weniger spenden als fast der gesamte Rest der parteipolitischen Anhängerinnen, mal von den Nichtwählern abgesehen, und hat gesagt, das hätte sie so nicht erwartet, und sie findet das relativ erschreckend, weil das natürlich so ein bisschen auch eine Parallele ist zum gesellschaftlichen Engagement, das ja jetzt nicht gerade im Parteiprogramm der AfD eine besonders große Rolle spielt. Können Sie da zustimmen oder wie sehen Sie das?
Naja, ich würde es aus dem eigenen persönlichen Betrachten einfach einschätzen wollen, und ich denke schon, dass die Menschen, die der AfD zugeneigt sind, dass die ein Grundmisstrauen in sämtliche Institutionen in sich tragen, ob Partei, ob Politik, Regierung, dann am Ende auch das Grundvertrauen nicht haben in gemeinnützige Vereinigungen, wo wir drei wahrscheinlich sagen, ja, also das hohe Gut der Gemeinnützigkeit und die Anerkennung, das ist schon was wert und das ist ein Pfund, aber selbst da schreckt man vor zurück und sagt und unterstellt da vielleicht, dass mit den Geldern nicht redlich umgegangen wird oder nicht in dem Maß. Und dieser Grundansatz und diese Grundannahme von meiner Spende müssten 100% in den Spendenzweck laufen, das wissen Sie am besten auch, die ist da auch verbreiteter, was ja gar nicht sein kann.
Das war, ehrlich gesagt, wenn man die Zahlen anguckt, also die Nichtwähler und die AfD-Wähler eben zusammen ergaben, ich glaube, wir waren bei 40% am Ende der Menschen, die also quasi, wie soll ich das sagen, gesellschaftliches Engagement zumindest nicht direkt unterstützen wollen. Glauben Sie, dass das ein Trend ist, auch wenn Sie nicht in die Glaskugel gucken können, aber naja, dass das ist ein Trend ist, der auf uns zukommt?
Ich denke, dass es eine gewisse Verdrossenheit gibt, nicht? Sich für diesen Staat einzusetzen, und dazu gehört es dann eben auch, die Dinge, die Staat über Steuern und Fördermittel etc. nicht abdeckt, nämlich dann im Gemeinwesen organisiert sind, dann auch nicht zu unterstützen. Das ist betrüblich und eine Feststellung. Ich finde es auch nicht gut, aber ich denke, dass diese Grundverdrossenheit in alle Bereiche durchschlägt, und das führt dann eben zu solchen Dingen. Ja,
ja, ich finde das eine interessante Analyse, Herr Kohlan, weil so habe ich gar nicht gedacht, sondern ich habe für mich immer gedacht, na gut, vielleicht liegt es daran, dass das eine Gruppe ist, die sich weniger für gesellschaftliche Themen interessiert. Aber dieses Grundmisstrauen in Organisationen, was ja auch genährt wird, immer wieder durch die Spendenskandale, die auftauchen, und dieser Anspruch, 100% meines Geldes muss ankommen, was ja auch aus meiner Sicht ja häufig aus der Erzählung der spendensammelnden Organisationen kommt, die ja diese Versprechen abgeben, jeder Cent kommt an, dass sich das irgendwann in der Bevölkerung rächt, scheint ja ganz offensichtlich zu sein.
Es hat vielleicht auch mit diesem Ansatz zu tun, dass das immer unterstellt wird, das Geld, was nicht ankommt, da machen sich Menschen die Taschen voll mit, ja. Und also das ist ja da auch verbreitet in diesem Spektrum.
Was ja nicht der Wahrheit entspricht, das müssen wir mal kurz der Form halber sagen.
Ja, wir versuchen jetzt in die Köpfe zu gucken.
Nein, aber ich will nur sagen, bis zu 30%, ne, der Spenden können natürlich für die Verwaltung und sollten teilweise auch für die Verwaltung aufgewendet werden, logischerweise, sonst kann ich nicht sicherstellen, dass der Rest des Geldes ankommt. Das nur als Ergänzung.
Ich sage auch immer mit dem Blick eines Bürgermeisters, wenn wir versucht haben, 1 Million Euro zu investieren im Baubereich, dann brauchte ich einen Mitarbeiter dafür pro Jahr. Ja, hatte ich drei Mitarbeiter im Baubereich, konnte ich 3 Millionen verbauen. Also du brauchst auch eine Manpower, die die Umsetzung organisiert und das Geld ausgeben. Es ist ja nicht einfach, wir hatten neulich ein Beispiel, Erdnüsse zu kaufen in Afrika und zu sagen, jetzt habe ich Erdnüsse gekauft, sondern es ist eine Logistik dahinter, es muss ein LKW besorgt werden, es müssen Menschen da runterfliegen, es muss ein Dolmetscher da sein und. Und dann entstehen eben Kosten, und die landen nicht bei demjenigen, der das Produkt am Ende braucht. Ja. Aber das wissen wir drei besser,
ja. Naja, und ich hoffe, ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das auch, aber für mich stellt sich ja die Frage, und ich habe mir auf YouTube mal so einen Blick auf Ihre Pressekonferenz zur Bilanz des Helfens gegeben und war am Anfang ob des Optimismus ist sehr erstaunt, Ich fand es aber gut, doch als ich drüber nachgedacht habe, auch zu sagen, hey, es sind immerhin noch 17 Millionen Menschen, die spenden. Und hey, wir haben schwierige wirtschaftliche Zeiten. Und es gibt viele Menschen, die sich engagieren. So habe ich das auch durchaus verstanden. Ich persönlich glaube, dass aber trotzdem in den nächsten Jahren die Spenderquote weiter sinkt. Dass es auch in Zukunft weniger Menschen gibt, die spenden. Und das hat nicht nur was mit den Babyboomer und den Geburten, starken Jahrgängen zu tun, sondern ich glaube auch mit der Frage, wie sich die Zivilgesellschaft, das heißt ihre Mitgliedsorganisation, unsere vertrauten gemeinnützigen Organisationen, sich in Zukunft aufstellen. Und da der Deutsche Spendenrat ja so etwas ist wie die Interessensvertretung dieser zivilgesellschaftlichen Akteure, ist meine Frage an Sie, wo sehen Sie denn die Chance, dass Zivilgesellschaft auch als spendenbasierte Organisationen eine Zukunft haben?
Na, ich denke schon, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, ja, in einem größeren prozentualen Maß dem Spenden zugeneigt sind als Menschen, die es nicht sind. So. Und also, dass man wirklich sieht, ich bin ehrenamtlich tätig und mein Wirken sorgt dafür, dass bestimmte Sachen gut laufen. Ja? Ob im Sportverein oder im sozialen Bereich oder ähnliches. Und wir müssen aufpassen, dass uns die gemeinnützig Tätigen, die Ehrenamtler nicht abhanden kommen. Wir sind ja auch mit im Bündnis für Gemeinnützigkeit tätig und da geht es wirklich um die Attraktivierung dieses Ehrenamtes von politischen oder nicht von zivilgesellschaftlichen Machern. Die muss man unterstützen, die muss man entlasten. Also Bürokratisierung ist ein großes Stichwort, aber auch Haftungsrisiken von denen wegzuhalten. Ja, es kann nicht sein, dass jemand, der intensiv seinen, um beim Aschermittwoch zu bleiben, in seinem Karnevalsverein sich einbringt, ja, und dann am Ende nur damit zu tun hat, irgendwelche Berichte zu verfassen, irgendwelche Gemeinnützigkeitsthemen zu beackern und sich gar nicht mehr um die Menschen im Verein zu kümmern. Und ich denke, wenn wir die Menschen in den gemeinnützigen Vereinen halten und verstärkt wieder dorthin bekommen, wird auch diese Kultur des Gebens besser weitergeben. Ja, also ich glaube, das ist so der Hort und das Nest für diesen Bereich. Ja, also das zivilgesellschaftliche Leben, das Ehrenamt und das Gemeinwesen. Und das muss man stärken und muss man so einfach wie möglich machen und nicht verkomplizieren.
Mhm. Herr Golan, da bin ich total bei Ihnen, habe aber trotzdem noch mal eine etwas kritische Frage, weil wir nämlich gerade im vorletzten Podcast, glaube ich, einen Philanthropieforscher gesagt haben, der gesagt hat, gerade bei der jüngeren, bei der nachrückenden Generation ist natürlich die Frage, wie viele Vereine brauche ich überhaupt oder wie viel Vereinsmeierei? Ja. Halten Sie jetzt mal ganz konkret, halten Sie tatsächlich die Vereine oder auch dieses Instrument der Vereine noch für zeitgemäß, gerade wenn es auch darum geht, ja eine nachwachsende Generation in dieses Gesellschaft Engagement reinzuholen?
Na, auf jeden Fall sind sie eine gute Basis, aber diese Vereine sind natürlich auch gefragt, sich zur Decke zu strecken und sich neu anzupassen. Und die Menschen von heute, man sieht es, wie am Ende Fernsehsendungen geschnitten sind, mit welcher Taktung, in welchem Sekundentakt und so schnell sind die Menschen inzwischen auch. Die wollen zeitlich begrenzte Engagements. Die wollen nicht die vom Vater übergebene Karnevalskappe auch bis zur Bahre zu Ende tragen, sondern die wollen vielleicht, weil sie gerade Zeit haben und in Elternzeit sind, für ein Jahr sich irgendwo einbringen und wollen nach einem Jahr sagen, Dankeschön, ich suche mir was Neues. Also sie möchten, also da geht es für die Vereine schon darum, auch eine Vielfalt im Angebot abzubilden, aber auch kurzzeitige, prägnante und berechenbare Prozesse oder Ideen anzubieten oder Hilfeleistungen abzufordern von seinen Mitgliedern. Ja, und nicht dieses Verhaften auf ewig. Das glaube ich, das ist eine Sache, was die Menschen nicht mehr wollen, also die jüngeren Menschen.
Ja, also müssen die Vereine agiler, jünger.
Die müssen auch. Es ist jetzt nicht nur so ein einfach dahingesagtes gesamtgesellschaftliches Problem, sondern jeder Verein muss sich überlegen, wie organisiere ich meine Nachwuchsgewinnung und welche Angebote schaffe ich, die eben genau dem entgegenwirken. Ja, diese Endlosigkeit. Natürlich gibt es Menschen, die möchten gerne bis zum Ende ihres Lebens in ihrem Superfußballverein tätig sein und das ist auch gut so. Aber es gibt eben Menschen, die genauso, ja, sich einbringen könnten, aber sagen, ich habe Angst davor, dass ich das dann ewig machen muss, das will ich nicht. Ja, so wie auch im Berufsleben die Menschen nicht mehr endlos bei einem Arbeitgeber verhaftet sind, sondern auch immer mal was Neues suchen, vermehrter als früher.
Aber trotzdem bleibe ich mein Leben lang meinem St. Pauli treu.
Ja.
Das ist ja spannend. Also diese Treue.
Das ist bei Union Berlin nicht anders.
Ah, damit wäre auch das geklärt.
Genau.
Ja, keine leichte Fanbase-Verteilung hier in diesem Podcast.
Recht alternativ, ja.
Vielleicht noch eine Frage zum Spendenrat, lieber Herr Kohler. 70 Mitglieder ist ja schon ganz ordentlich. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wir haben da irgendwie 600.000 gemeinnützige Organisationen. Das ist jetzt eine unfaire Zahl, weil davon sind wahrscheinlich nur 150.000, 200.000 aktiv. Und davon sammeln vielleicht auch nur 75.000 Spenden. Trotzdem ist 70 ja eine gute Basis. Wenn man in Erinnerung ruft, dass ja quasi die Bilanz des Helfens früher über die GfK direkt an die Organisation angeboten wurden, da waren keine 70 dabei, die gesagt haben, wir wollen uns die Marktzahlen anschauen. Damit haben Sie ja natürlich schon mal eine ganz breite Basis aufgesetzt. Aber ist es nicht in solchen Zeiten wie jetzt auch für einen Verband, ich nenne sie jetzt einfach mal Verband der Spendenrat, schwierig, die Mitgliedsorganisation bei der Stange zu halten, weil die müssen ja einen Beitrag zahlen, die müssen die Zeit haben, sich einzubringen. Wie sehen Sie für sich als Spendenrat die Zukunft?
Also man muss natürlich auch ein Angebot haben, was einen Mehrwert darstellt. Ja, und die Bilanz des Helfens, da könnten auch drei große Vereine sich zusammentun und sich die kaufen. Das muss man einfach so sagen. Aber das ist ja auch nur ein Zusatzangebot. Ja, an sich geht es darum, das große Fund, mit dem wir eigentlich unsere Zukunft auch organisieren, ist das Spendenzertifikat. Einfach dieses Zertifikat, was unsere Mitglieder nach einer intensiven Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer, die wir beauftragen, dann erhalten und mit diesem Zertifikat dem Spender belegen können, dass sie mit den Geldern umgehen. Und das ist der Mehrwert, den wir bieten, zum einen. Und zum anderen sind wir aber auch Lobbyverein. Wir setzen uns dafür ein, dass im politischen Raum Themen weitergetrieben werden, über zum Beispiel das Bündnis für Gemeinnützigkeit, über die Stiftung Datenschutz. Und das ist ein zweiter Teil. Und das andere ist einfach der geschützte Raum einer Mitgliedschaft, in der man einfach unverhohlen sämtliche Fragen dieser Welt antragen kann. Wir haben für uns ehrenamtlich tätige Wirtschaftsprüfer, die auch wirklich dann in ihrer Expertise uns und unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert oder so ein Grundkanon, drei Dinge, also Lobbyverein, Verbraucherschutz und Mitgliederverein zu sein. Und das passt eigentlich ganz gut in die Welt und funktioniert. Und wenn ich sehe, wie aktuell die Anfragen sind auf Mitgliedschaften, dann sind wir eigentlich sehr positiv in die Zukunft schauend.
Großartig. Jetzt weiß ich, dass Sie, Jörg, wir auch Hörerinnen und Hörer haben, die nicht unbedingt in NGOs arbeiten, sondern auch selber spenden. Wenn wir Sie, Herr Kohlan, als Fachmann schon hier in dem Kreis haben, was sind denn so die wichtigsten Kriterien, um herauszufinden, ob eine Organisation seriös ist?
Naja, also Grundvoraussetzung für alles ist die Gemeinnützigkeit. Also da sollte man erst darauf achten, dass eben der Freistellungsbescheid da ist. Was eben unsere Mitglieder machen oder was die Guten, das sind ja nicht nur unsere Mitglieder, das machen ja auch viele anderen etwas gut, ist natürlich der Umstand, dass ich transparent bin. Das macht man heutzutage über die Homepage. Ich finde den letzten aktuellen Jahresabschluss, am besten noch die letzten 3 oder 5. Dann habe ich ein Bestätigungsvermerk vom Wirtschaftsprüfer, wenn ich einen Wirtschaftsprüfer habe, oder ich habe einen Prüfbericht von meinem internen Kassenprüfer zu lesen. Ich habe einen Projektbericht, wo ich sehen kann, welche Projekte sind denn umgesetzt worden. Ich habe einen Tätigkeitsbericht, wer geht für mich los, und was auch ganz wichtig ist, sind die Strukturen abzubilden. Wer sitzt im Vorstand, wer sitzt in den, wer ist Geschäftsführer? Gibt es familiäre Verquickungen zwischen Vorstand und Geschäftsführung? Das sollte nicht sein, das ist bei unseren Mitgliedern ganz sicher nicht so. Ja, und dergleichen. Also wichtig ist, sich auf der Homepage zu tummeln von der Organisation, die man für sich favorisiert. Und dann gibt es meist unter der Rubrik über uns so einen Bereich Transparenz und Spenden. Und da findet man bei den Guten wirklich sämtliche Angaben, die man braucht. Und da kommt man gut weiter.
Wunderbar. Lieber Herr Kohlan, schön, dass Sie bei uns waren. Es war ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch. Und ich denke, bei der nächsten Bilanz des Helfens hören wir uns wieder.
Na, vielen Dank. Freue ich mich drauf. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Danke, Herr Kohlan. Auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.